Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Wenn es um die Großbaustelle Oper geht, dann stehen sich meist zwei Fraktionen gegenüber. Für die einen muss der Bestand immer erhalten bleiben, die anderen sagen, ein Neubau sei immer besser. Dabei ist ein rigoroses nur so und nicht anders eher nicht geeignet, die hochkomplexen Anlagen von Opern und Theaterbauten über einen Kamm zu scheren. Sanieren oder Neubauen, das muss jede Stadt neu prüfen. Die Architektin Andrea Jürges hat sich intensiv mit den Opernbaustellen in Deutschland beschäftigt. Sie ist stellvertretende Direktorin des Deutschen Architekturmuseums in Frankfurt am Main und dort auch engagiert in der Stabsstelle Zukunft der städtischen Bühnen. Schönen guten Abend, Frau Jürges.
Schönen guten Abend, Frau Böge.
Frankfurt, Stuttgart und Mannheim, Düsseldorf, Karlsruhe, Köln und Berlin. Überall war sie gerade ein Thema oder ist es noch akut, die Baustelle Oper? Warum stehen denn seit einigen Jahren so viele Häuser auf dem Prüfstand?
In der Regel sind die Häuser entweder nach dem Zweiten Weltkrieg neu gebaut oder sie sind wieder aufgebaut, saniert worden und haben dementsprechend knapp 70 Jahre Spielen auf dem Buckel. Dann hat man natürlich während des Betriebs schon den Bau unterhalten. Das heißt, das, was notwendig war, repariert, möglichst in Spielzeitpausen, um dann zur nächsten Saison weiterspielen zu können. Diese Anlagen sind jetzt, wenn nicht 60 Jahre alt, dann doch wenigstens um die 30 Jahre alt. Und es sind vor allen Dingen die haustechnischen Anlagen, die überholt werden müssen.
Sie haben sich die Situation der Häuser in den genannten Städten genau angesehen und dazu einen großen Artikel in der Baunetzwoche veröffentlicht. Kann man denn diese einzelnen Baustellen überhaupt miteinander vergleichen oder ist doch jeder Fall sehr speziell und individuell?
Sie sind vergleichbar und sie sind nicht vergleichbar. Was jetzt zum Beispiel, was ich gerade sagte, diese haustechnischen Anlagen, das Ganze ist tatsächlich bei vielen Häusern ähnlich. Also in der Hinsicht sind die Häuser vergleichbar. Natürlich ist jedes Haus anders, jede Architektur ist anders, jede Stadtgesellschaft ist ein bisschen anders und dementsprechend muss das jede Stadtgesellschaft, jeder Bühnenbetrieb nicht mit sich selbst ausmachen, aber dort muss es diskutiert und entschieden werden.
Und doch kann man ja vielleicht das eine oder andere von bereits abgeschlossenen Sanierungsprojekten lernen, im Guten wie im Schlechten. Was hat sich denn grundsätzlich bewährt?
Man darf ja eins nicht vergessen, eine Oper ist ja nicht nur, sind ja nicht nur die Leute, die auf der Bühne stehen und das Orchester im Graben. Es ist ja gleichzeitig Versammlungsstätte für irgendwas zwischen, sagen wir, 1200 bis 1600 Zuschauern, die da gleichzeitig drin sind und dann auch relativ gleichzeitig reingehen und wieder rausgehen. Es ist außerdem ein Produktionsbetrieb, das heißt hinten Kostümwerkstätten, mindestens die Präsenzwerkstätten, wenn nicht sogar die großen Produktionswerkstätten wie in Frankfurt. Und es ist ein künstlerischer Betrieb und es ist ein Verwaltungsbetrieb. Also von der Komplexität her würde ich das vergleichen mit Krankenhäusern und Flughäfen, die ähnlich komplex sind. In der Hinsicht kann man von allen Häusern lernen, dass man sehr gründlich plant und diese Gebäude untersucht, bevor man anfängt mit Bauen. Ich nehme mal die Staatsoper Berlin und die Staatsoper unter den Linden in Berlin, die ist erfolgreich saniert, ist seit Ende 2017 wieder offen. Das Ganze fing an mit der Idee, man könnte einen anderen Zuschauerraum gestalten, weil die Sichtlinien nicht ideal sind. Es gibt Plätze, da sieht man nicht alles von der Bühne. Die Ansage für die Sanierung der Staatsoper unter den Linden war, und es ist eine politische Entscheidung gewesen, 3 Jahre darf das maximal dauern und ich glaube rund 200 bis 250 Millionen Euro darf die Sanierung kosten. Das ist schön, wenn die Politik das so entscheidet. Das ist in der Baupraxis nicht durchzuhalten gewesen, weil man ganz pragmatisch festgestellt hat, wie es dem Bühnenturm von der Substanz her geht, nachdem die Bühnentechnik ausgebaut worden ist. Man konnte die Bühnentechnik aber erst ausbauen, nachdem der Opernbetrieb ausgezogen ist. Da waren aber schon die Planungen und die Ausschreibung für die Bauunternehmen gelaufen. Wenn jetzt aber der Bühnenturm war in einem schlechteren Zustand, also musste man die Planung und das Bauen anpassen. Damit verzögert sich das Bauen. Es gibt dann Nachforderungen von den Bauunternehmen und dann wird die Sache teurer. Bauen ist immer Qualität, Kosten, Zeit. In diesem Dreieck steht man. Und wenn man das richtig gut machen will, muss man genug Zeit geben. Das ist natürlich für den Opernbetrieb, der eigentlich kein Interim will, nicht so schön. Aus meiner Erfahrung würde ich sagen, gerade bei Sanierungen braucht man mehr Zeit für eine wirklich grundlegende Untersuchung des Gebäudes, bevor man dann die Ausschreibungen für die Bauunternehmen anfängt.
Viele wünschen sich, dass ihre Häuser auch über den abendlichen Spielbetrieb hinaus zu offenen Treffpunkten der Stadt werden, streben also eine vielfältigere Nutzung an. Gibt es dafür gute Beispiele?
Ja, gibt es. Es gibt von den sanierten Projekten jetzt keine Oper, aber eine kulturelle Versammlungsstätte, um es mal ganz banal auszudrücken, ist der Kulturpalast in Dresden. Der hat eine schöne Mischung gefunden, weil dort nicht nur die Philharmonie spielt. Es gibt auch noch eine weitere Theaterbühne, die Herkulesbühne. Außerdem ist da drin die Stadtbibliothek. Das heißt, tagsüber ist ein anderer Betrieb als abends. Die teilen sich das Foyer. Es ist außerdem noch ein Kaffee und Restaurant drin und ein Ausstellungsbereich. Ich glaube, die Architekturgalerie von Dresden ist auch dort untergebracht. Also da gibt es praktisch einen natürlichen Tag- und Abendbetrieb durch die unterschiedlichen Nutzungen. Ich nenne da ganz kurz noch einen Neubau, die Oper in Oslo. Neubau, ganz wunderbar, Stadtentwicklungsprojekt, hat ein offenes Foyer. Da gibt es auch einen Kaffee drin, aber man muss nicht konsumieren, sondern man kann einfach in diesem Foyer sein. Man kann auf das Dach gehen, das ist ja inzwischen weltberühmt. Und es gibt einen kleinen Shop da drin. Als ich dort war, gab es ein internationales Bridge-Turnier in diesem Foyer. Also da gibt es tatsächlich gute Beispiele, was man machen kann.
Welche Städte werden sich denn in Zukunft noch mit diesem Thema befassen müssen? Haben Sie schon Opern- und Theaterbaustellen auf dem Schirm, über die noch gar nicht laut gesprochen wird?
Ich glaube, in jeder Stadt wird laut gesprochen. Also ich würde sagen, ich verfolge ja tatsächlich viele Zeitungen, die dann in Augsburg und in Ingolstadt und in Aschaffenburg und in Würzburg und in Nürnberg und in Bonn und in Rostock gibt ein neues Theater oder soll es geben. Also es gibt ganz, ganz viele Baustellen, was an den Gebrauchsspuren liegt und ob die dann neu bauen oder erweitern oder nur einen Teil neu bauen oder sanieren, das ist ja dann immer noch mal eine andere Frage.
Andrea Jürges vom Deutschen Architekturmuseum in Frankfurt über die Großbaustelle Oper. Die Frage, warum so viele Häuser gerade auf dem Prüfstand stehen. Ich danke Ihnen fürs Gespräch, Frau Jürges.
Herzlichen Dank.